wie gesagt, das Thema stark im Glauben, Christus im Herzen, darum geht es heute Morgen. Und das geht nur, wenn wir immer wieder auf Gottes Wort und auf unseren Herrn Jesus Christus achten und hören. Also ein Abschnitt aus einem Gefängnisbrief, nicht ganz 2000 Jahre alt, ist heute Morgen Grundlage meiner Predigt. In Rom angekommen, durfte Paulus außerhalb der Kaserne privat wohnen, er durfte Gäste empfangen, Briefe schreiben und auch Gespräche führen. Jedoch zumeist angekettet am Arm eines ihn bewachenden Soldaten. Eine äußerst unangenehme Situation. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Paulus die Briefe an die Kolosser, den Brief an die Philipper, den Brief an Philemon und auch den Brief an die Epheser und somit auch folgenden Text geschrieben hat bzw. diktiert hat. Und ich lese uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21 nach dem Luthertext. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, bitte sprich durch dein Wort zu unseren Herzen und hilf uns auch, mit dem Herzen zu hören. Segne Reden und Hören. Wir danken dir jetzt für deine Gegenwart. Amen. Der Textabschnitt ist an die Gemeinde von Ephesus gerichtet. Ephesus war Hafenstadt, ein Schmelztiegel der Kulturen und hatte zu jener Zeit etwa 400.000 Einwohner. Noch heute kann man anhand der Ausgrabungen die einstige Größe und Pracht dieser Stadt sehen, erkennen. Ich habe da so ein Bildband mitgebracht, wen es interessiert, der kann nachher mal drin rumblättern. Es sind also viele Fotos von Ephesus, von den Ausgrabungen. Und die geistigen Bedürfnisse der Einwohner von Ephesus befriedigte der Tempel der Artemis, der zu den antiken Weltwundern zählte. Im Zentrum des Tempels stand das riesige, weltberühmte Standbild der Göttin Diana. Und auf dem Vorplatz wurden kleine silberne Modelle des Tempels und der göttlichen Diana an die herbeiströmenden Massen aller Herrenländer verteilt, verkauft. Unzählige kleine und große Säulen standen verstreut umher. Einige von ihnen trugen einmal ein riesiges Dach. Steinerne Altäre waren Gottheiten geweiht. Auch einen Altar für den göttlichen römischen Kaiser hatte man errichtet. Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, stand unter dem Bild eingemeißelt. Und wer vor diesen Altären nicht niederfiel, sondern einen anderen Herrn anbetete, der musste Folter über sich ergehen lassen. Und so musste Paulus einmal, wie es in 1. Korinther 15, Vers 32 heißt, in einem der großen Amphitheater von Ephesus mit wilden Tieren kämpfen. Und Johannes, der ebenfalls in Ephesus wirkte und dort das vierte Evangelium schrieb, wurde nach einem Bericht Tertullians wegen Weigerung, die Götter anzubeten, in einen Kessel siedenden Öles gesetzt und, als er nicht widerrief, nach Rom verschleppt. Die Christen in Ephesus hatten es nicht leicht, in diesem Umfeld ihren Glauben zu leben und zu bekennen. Paulus hatte 2 Jahre lang in dieser Stadt, wie er schreibt, unter Tränen gewürgt. Es gab Widerstand, Hetze, Verleumdung, Volksaufruhr, behördliche Maßregelung, aber auch Zeichen und Wunder geschahen. Menschen kamen zum Glauben, bekannten ihre Sünden, ja, sie verbrannten ihre Zauberbücher öffentlich. Und in alledem wuchs die Gemeinde in Ephesus. So wird es uns ja in Apostelgeschichte Kapitel 19 berichtet. Und nun bekommt Paulus neue Nachrichten. Welche das sind, wissen wir nicht. Im Brief an die Epheser, den Paulus seinem Freund Tychikus im Gefängnis mitgibt, fällt auf, wie intensiv er für die Gemeinde betet. Wir haben es ja eingangs gehört. Und wenn wir fragen, wie eine Handvoll von Christen vor 2000 Jahren es geschafft haben, das Römische Reich mit dem Evangelium von Jesus Christus bekannt zu machen, dann ist eine wesentliche Antwort anhaltendes Gebet, intensives Gebet, vertrauendes Gebet. Und das haben die Apostel von Jesus gelernt, der früh morgens, bevor er mit den Jüngern umherzog, betete. Sie haben erlebt, dass aus seinem Gebet eine große Wirkung ausging. Paulus war nicht nur der große Heidenapostel, sondern er war auch ein großer Beter. Und so lesen wir am Anfang des Epheserbriefes: Seitdem ich von eurem festen Glauben an den Herrn Jesus gehört habe und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Und gleich zu Beginn unseres Abschnittes heißt es: Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Was wird da wohl der Gefängniswärter gedacht haben? In dieser inneren Haltung der Ehrfurcht und Demut hält Paulus Fürbitte. Und so breitet er vor Gott vertrauensvoll seine Anliegen aus. Es fällt auf, dass Paulus nicht für ein schnelles Ende der Gefangenschaft betet, wie man es von ihm erwarten könnte. Er betet auch nicht darum, dass sich die äußere Situation in der Gemeinde verbessern möge. Wenn wir für Menschen beten, dann oft deshalb, weil wir wissen, dass sie gerade in Schwierigkeiten stehen, dass sie vor einer großen Herausforderung, etwa einer Prüfung stehen, oder dass es ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Unsere Fürbitte zielt in erster Linie auf die alltäglichen Bedürfnisse. Das ist gut. Werden wir doch in 1. Petrus 5,7 ermutigt, alle unsere Sorgen vor Gott auszubreiten, weil er für uns sorgt. Doch Paulus Fürbitte geht darüber hinaus. Sein Gebet hat noch einen anderen Schwerpunkt, einen größeren Horizont. Es war schwer, im Römischen Reich, das nur mit eiserner Gewalt zusammengehalten werden konnte, seinen Glauben an Jesus zu leben. Schwerer noch als etwa 30 Jahren im Osten unseres Landes. Gleichheit, Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit waren nicht einklagbar. Da konnte Paulus nur noch auf die Knie gehen. Nicht vor dem Altar des Kaisers oder vor sonst einem Altäre, sondern vor dem lebendigen Gott. Da konnte Paulus Gott nur noch bitten, dass er den Ephesern aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Und in diesem Punkt, denke ich, können wir viel von ihm lernen. Paulus ist sich bewusst, dass Gott, zu dem er betet, immer noch viel größer ist. Alles, was es auf dieser Welt gibt, vom kleinsten Schmetterling bis zum gewaltigen Gebirge, alles verdankt seiner Existenz Gott. Unglaublich schöne Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, großartige Bilder, die man von Weltraumteleskopen bekommt, bunte Satellitenbilder, leuchtende Kometen. Gar nicht zu sprechen von der Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt und der Musik. Und das alles zeigt, wie unendlich groß und kreativ unser Gott ist. Er hat das alles geschaffen, um uns Freude zu machen, um uns zu zeigen, wie unglaublich gewaltig er ist. Wie verschwindend klein sind doch unsere Probleme, Leiden und Kümmernisse gemessen an seiner Schöpferherrlichkeit. Und darum ist es gut, zuerst auf diesen Gott einmal zu blicken, ihm zu danken, ihn anzubeten, ihm Großes zuzutrauen. Zu diesem Gott betet Paulus, dass er den Ephesern aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Kraft in ihr für ihre Situation durchzuhalten und freudig Jesus zu bekennen. Dass sie doch stark werden möchten am inneren Menschen. Gesundheit und körperliche Fitness sind gut, aber keiner wird sie ewig erhalten können, keiner von uns. Weder durch Sport noch durch Medikamente noch durch Aufbaumittel. Doch der innere Mensch, unser Geist, ist dagegen dem Naturgesetz des Alterns nicht unterworfen. In 2. Korinther 4, 16 schreibt Paulus, darum werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Paulus' Anliegen ist, dass die Epheser Christen durch seinen Geist innerlich stark werden. Innerlich stark. Dass sie sich auch in ihrer schweren Situation freuen können. Denken wir an den Philipperbrief, der ebenfalls ein Brief aus der Gefangenschaft ist, der nur von Freude, viel von Freude redet. Ja, das brauchen wir je länger, je mehr, dass wir innerlich stark werden. Denn die Zeiten können sich rasch ändern. Wir haben für nichts eine Garantie. Doch was immer auch unsere Bewegungsfreiheit einschnüren und uns belasten mag, berufliche Veränderungen, zunehmendes Alter mit all seinen Belastungen, Krankheit, Trauer um meinen lieben Menschen, Krisen in der Ehe und Familie oder der nahe Tod wie bei Paulus. Gott ist immer noch größer. Die Quelle unserer Zuversicht darf wie bei Paulus Gottes unerschöpflicher Reichtum sein. Paulus erstes Hauptanliegen ist, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden. Wenn Anfechtungen und Zweifel uns quälen und verwirren und uns zuflüstern, hast du ja schon wieder versagt und dein Gebet, was bringt das schon? Du hast ja doch gar nicht die Kraft für eine solche Aufgabe. Gott kann mich doch gar nicht recht gebrauchen in der Gemeinde. Wer sagt denn eigentlich, dass es Gott wirklich gibt und wenn doch alles vorbei ist nach dem Tod? Und so könnten wir fortfahren. Es gibt ja noch ganz andere Stimmen, die nagen und tun weh und die bremsen. Hier hilft uns der Geist Gottes mit Stärke. Hier hilft er uns mit innerer Kraft, dass wir sprechen können. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Paulus betet in Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Danach ist es ja wichtig, dass Jesus allein im Zentrum unseres Lebens in unserem Herzen seinen Sitz hat. Das Herz ist in der Bibel die Mitte der Person, die Schaltzentrale, in der alle wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Ständig tobt ja ein Machtkampf um die Herrschaft über diese Schaltzentrale. Ja? Und die Frage ist, wer oder was bestimmt unsere Entscheidungen? Oft sind es unsere Wünsche, oft sind es unsere Sorgen, unser Ehrgeiz. Vielleicht auch unser Neid, unsere gestörten Beziehungen zu anderen Menschen. Die Bibel sagt, dass Satan, der Widersacher Gottes, sich oft dieser Dinge bedient, um unser Leben in die falsche Richtung zu steuern. Sie rauben uns dann den inneren Frieden und die Freude. Denken wir nur daran, was Hass und Unversöhnlichkeit für Schaden anrichten kann. Paulus betet dafür, dass Jesus in unseren Herzen wohnt, damit wir heil werden und unser Leben die richtige Richtung bekommt. Nicht fremde Geister, nicht jenes andere Ich, das Jesus nicht will. das alles besser weiß, dass Jesu Worte vielleicht zersetzt, dass alles, was von ihm kommt, kritisiert und verdrängt. Nein, Jesus allein, sein Geist der Liebe soll in uns wohnen. Dass Christus bewohne durch den Glauben unsere Herzen, schreibt Paulus. Das bedeutet auch im Glauben damit zu rechnen, dass Jesus uns führen und dass er uns auch in sein Bild umgestalten will. Auch betet Paulus, dass wir in der Liebe Jesu eingewurzelt und gegründet sein sollen. Die Liebe soll das Fundament für alles sein. Wie wichtig ein gutes, solides Fundament ist, das zeigt uns Jesus ja mit dem Gleichnis der zwei Männer, die sich ein Haus bauen. Der eine baut auf Sand, alles wird weggespült, der andere baut auf Fels und der Sturm kann dieses Haus nicht abbauen. Diesem Haus nichts anhaben. Und so ist es ja auch im Blick auf die Liebe. Wenn die Liebe Jesu in unseren Herzen wohnt, wirklich Wohnung hat, wenn alles in der Liebe verankert ist, dann können uns auch Stürme, die wir persönlich hier und dort erleben, nicht umwerfen. Wenn es einmal Uneinigkeit über das ein oder andere in der Gemeinde gibt oder in der Familie, wenn Dinge mal vergessen werden, wenn Taktlosigkeiten oder dumme Kommentare gegeben werden, so hat das letztlich nicht die Macht, unser Lebenshaus und das Haus der Gemeinde zum Einsturz zu bringen. Denn wir leben aus der Versöhnung. Jesus ist und wohnt in unserem Herzen. Weil Jesus in unserem Herzen wohnt und wir auf dem Fundament der Liebe gegründet sind. Doch wie geschieht das? Wie wird denn mein Leben in der Liebe Jesu gegründet? Wie kommt seine Liebe in mein Herz? Was können wir tun? Wir können Jesus durch die Evangelien zu uns sprechen lassen. Für den russischen Dichter Leo Tolstoi war die Verlebendigung des Bildes Christi unter den Menschen eine dringliche Aufgabe. Er war mehrmals in seinem Leben als Bauer verkleidet zu einem Starez, einem russischen Mönch gegangen, der ihm Jesus vor die Augen malte. Immer wieder suchte er ihn auf, in seiner Hütte im Wald. Und das führte schließlich dazu, dass Leo Tolstoi zum Glauben an Jesus kam. Kann man nachlesen. Das Pilgerswiederkehr von einem Kirchengeschichtler geschrieben. Jesus offenbart sich uns in seinem Wort. Für das Markus-Evangelium benötigt man nicht mehr als eine Stunde Lesezeit. Das Johannes-Evangelium führt uns in besonderer Weise die Liebe Gottes vor Augen. Blicken wir deshalb auf Jesus. Indem sich Gott ja als durch und durch liebender Gott, als ein Gott der uneingeschränkten, verlässlichen, geduldigen Liebe zeigt. Was Jesus sagte und tat, war historisch einzigartig. Es war wohltuend, die Menschen tröstend und zurechtbringend. Wir können auf Jesus sehen, auf sein Leben mit Gott, auf sein Ja zu Gottes Weg. Wir können auf Jesus sehen, sein Vertrauen auf sein Vertrauen in Gott, auf das stetige Helfen und unermüdliche Dienen, auf das aufmunternde und reinigende Reden zu den Menschen, auf das Licht seines Lebensweges, das alle Finsternis menschlichen Hasses und sündiger Verwirrung überstrahlt. Ja, wir können uns inspirieren lassen von Jesu nächtlichem Gespräch mit Nikodemus, von seinem Gespräch mit der Samariterin, Johannes Evangelium, Kapitel 4. Von der Begebenheit mit der Ehebrecherin, Kapitel 8. Wie Jesus ihre Ankläger durchschaut und diese im Gewissen getroffen schließlich alle davonschleichen. Der Anschauungsunterricht Jesu, das Sehen und Hören auf Jesus, seine Liebe zu den Menschen, nicht die moralische Keule, sondern das dicht bei Jesus bleiben, das Hören auf ihn, macht aus uns liebevolle Menschen. Begleiten wir Jesus, Gottes Sohn, auf seinem Weg. Kindlich einfach und männlich stark geht Jesus unter dem Leuchten der himmlischen Welt seine Straße über diese Erde. Wohlwissend um die Abgründe irdischen Leides und Elendes, um die Hintergründe dämonischer Geister und Welten. Nicht jenseits dieser Wirklichkeiten führt sein Weg, sondern mitten hindurch. Nicht unberührt von ihnen, sondern allem ausgesetzt, ohne Flucht in die Selbstbewahrung. Und so überwindet er diese Welt, so siegt er letztlich am Kreuz über die Saat des Bösen für uns alle. Was hindert mich da noch, mich diesem Jesus zu öffnen, mich seinen Strahlen der Liebe auszusetzen, mich von ihm beschenken zu lassen? Paulus bittet Gott, dass die Epheser mit seiner Liebe erfüllt werden möchten. Und das dürfen auch wir für uns tun. Kommt Jesus in unser Leben, dann bewegt und verändert uns seine Liebe. Unser Familienleben wird freundlicher, herzlicher. Unser Zusammenleben wird geprägt von herzlicher Anteilnahme, von Offenheit, von Vergebungs- und Hilfsbereitschaft. Es ist, wie Paulus im 2. Korinther 5, 14 schreibt, die Liebe Christi setzt uns in Bewegung. Was wir tun es aus Liebe. Es ist ähnlich wie bei einem Gerät, in das Strom hineinkommt. Vorher ist es oder war es tot und unbeweglich, nun aber kommt Leben, nun kommt Bewegung hinein. Kommt Jesus in unser Leben, dann bewegt und verändert uns seine Liebe. Paulus schreibt, dass wir dann das ganze Ausmaß, wörtlich die Länge und die Breite und die Tiefe und die Tiefe dieser Liebe erfahren. Man kann auch übersetzen, dass ihr mit allen Gläubigen diese umfassende Gnade und Liebe ergreifen möget. Das heißt nicht begreifen. Begreifen geschieht mit dem Verstand, das Ergreifen aber mit dem Glauben. Die Gnade und Liebe Gottes ist so unfassbar groß, man kann sie letztlich nicht begreifen. Aber man kann diese Liebe ergreifen. Dazu werden wir ermutigt. Und wie breit, wie lang und wie tief und wie hoch ist die Liebe Gottes? Wir können an das Kreuz denken. Es zeigt in die Höhe zum Himmel hinauf, es zeigt in die Tiefe, es zeigt nach Osten und es zeigt nach Westen. Die Liebe Christi ist wie das Kreuz. Sie zeigt in alle Himmelsrichtungen, in alle Ecken des Universums. Im Blick auf die Breite heißt es in Psalm 103, so fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Gottes Liebe ist so groß, so breit wie der Abgrund, wie der Abend vom Morgen, der Osten vom Westen entfernt ist. Und so heißt es, sie kommen nie zusammen. Wer kann das mit seinem Verstand fassen, dass Gott in Jesus unsere Sünden so vollständig vergibt, dass ihrer vor Gott nicht mehr gedacht wird? In Micha 7 heißt es, dass er unsere Schuld auslöschen und unsere Sünden ins tiefste Meer werfen wird. Gott sei Lob und Dank dafür, für diese Gnade. Im Blick auf die Länge heißt es, die Gnade des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, die ihn fürchten. Sie zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch. Gottes Liebe währt vom Paradies bis zum versprochenen neuen Himmel und der neuen Erde. Sie gilt, solange wir leben. Und diese Liebe reicht auch in die Tiefe, wenn wir weiterlesen. Denn er weiß, welch ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Gott gibt keinen verloren. Und darum dürfen wir füreinander beten und auch füreinander hoffen. Schuld und Vergänglichkeit haben nicht das letzte Wort. Ja, bis zu Kain, bis zum schlimmsten Verbrecher, so tief reicht diese Gnade, um zurechtzubringen und zu heilen. Die Liebe Gottes, sie umschließt alle Dimensionen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Im Psalm 103 heißt es auch, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So groß, so unfassbar groß ist Gottes Liebe. Sie zieht Menschen, die ihm vertrauen, nach oben in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Sie vergibt Schuld, sie macht uns zu Erben der Herrlichkeit. Bei Johannes heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind Erben. So hoch erhebt die Gnade. Paulus Anliegen ist, dass die Christen in Ephesus sich die Dimension der Liebe Gottes vor Augen führen und dass sie von dieser Liebe erfüllt werden. Natürlich ist Gott zu groß. Natürlich ist er zu überwältigend, als dass wir ihn ein einzelner Mensch fassen könnten. Natürlich kann ein einzelnes Glas den Inhalt eines Kruges nicht fassen. Wenn aber das Glas voll wird, dann fließt das Wasser über. Und genau das geschieht, wenn wir von Gottes Liebe erfüllt werden. Und diese Liebe fließt über. Sie erreicht dann auch andere, erreicht andere Menschen, die dann auch wiederum aufgerichtet werden, die getröstet werden, erfreut werden. Liebe Gemeinde, zusammenfassend möchte ich sagen, es ist gut, von Paulus zu lernen, an das Wesentliche in der Gemeindearbeit zu denken. Es gibt ja so viele wichtige Sachen, aber das Wesentliche ist noch was anderes. Wir sind oft vom alltäglichen Geschehen, von den Nöten und Sorgen innerhalb der Gemeinde gefangen genommen. Wir geben unser Bestes, um die Aufgaben innerhalb der Gemeinde zu erfüllen, so richtig durchzuführen. Die Gottesdienste, Verkündigung, Musik, Hauskreisarbeit, Technik und so weiter, die Finanzen. All diese Dinge müssen ja geregelt werden, damit das Gemeindeleben auch ungestört ablaufen kann. Das ist oft unsere erste Sorge. Es ist eine Sorge, an die wir denken müssen, aber es sollte nicht die allererste sein. Denken wir auch daran, dass die Sorge des Paulus noch etwas tiefer geht. Sein Anliegen für die Gemeinde ist, dass sie ein Ort wird, an dem Gottes Liebe konkret gelebt wird. Und dass der ewige und unfassbare Gott durch seinen Heiligen Geist in der Gemeinde Wohnung findet und durch seine Liebe alles prägt. Das ist sein Hauptanliegen. An und in der Gemeinde Jesu, diesem irdischen und zerbrechlichen Gefäß, sollen Menschen Gottes Liebe, sollen Menschen Gottes Herrlichkeit und Größe erkennen und auch spüren. Paulus schließt mit einem wunderbaren Lob Gottes. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Wort habe ich mal nachgelesen, hat die ganze Gemeinde am Schluss mitgebetet. Menschlich gesehen sind die Wünsche, die Paulus für die Gemeinde in seinem Gebet äußert, eigentlich eine Nummer zu groß. Aber Gott ist es möglich, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, zu tun. Darum gebührt ihm allein alle Ehre. Amen.